stell zu Beginn gleich mal eine ganz naive Frage. Was ist eigentlich so schlimm an Lebensmittelverschwendung? Letztlich verrotten und verfaulen die Sachen oder werden von irgendwelchen Tieren gefressen und gehen dann irgendwie wieder in den ewigen Kreislauf der Natur ein, wo dann wieder neue Nahrungsmittel entstehen oder zumindest die Grundlage dafür für neue Nahrungsmittel. Das kann doch alles gar nicht so schlimm sein, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich aber trotzdem verneinen. Es ist schlimm. Man muss sich vorstellen, jedes Lebensmittel, was man verzehrt oder eben auch wegschmeißt, wird ja angebaut. Man braucht dafür Ackerfläche. Man braucht Energie, um Düngemittel herzustellen, die dann aufgebracht werden oder Pestizide. Man braucht Arbeitskraft, weil der Landwirt muss ja aufs Feld. Die Pflanzen hegen und pflegen, sie müssen geerntet werden. Sie werden dann im weiteren Verlauf verarbeitet, gekühlt, gelagert, bekocht, verkocht und landen dann vielleicht eventuell als zu große Beilage dann in der Tonne. Das heißt also, man braucht viele Ressourcen, um Lebensmittel herzustellen, ganz unterschiedlich, ob jetzt pflanzliche Lebensmittel wie Kartoffel, Karotten oder tierische Lebensmittel wie Milch, Eier oder Fleisch. Für alle diese Lebensmittel wird Energie aufgewendet, Arbeitskraft und das ist mit einem Ressourcenverbrauch verbunden. Und wir müssen uns natürlich als Gesellschaft fragen, wenn wir so viele Lebensmittel wegschmeißen entlang der Wertschöpfungskette, also angefangen vom Landwirt über den Produzenten bis hin zu der Großküche oder bei uns in den Privathaushalten, wie gehen wir eigentlich mit unseren Ressourcen um? Und Sie haben es sehr schön anmoderiert. 18 Millionen Tonnen ist eine sehr große Zahl. 10 Millionen sind vermeidbar. Also für uns ein ganz dringender Handlungsbedarf als WWF. Und die Fragestellung eben dahinter, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wollen wir uns das in Zukunft wirklich so erlauben?
Ja, und um diese Fragestellung auch richtig bearbeiten zu können, muss man natürlich etwas tiefer ins Thema reingehen und gucken, was eigentlich los ist und wo sind die Stellschrauben, an denen noch geschraubt werden kann. Deswegen lautet meine nächste Frage auch, in welchem Bereich werden eigentlich am meisten Lebensmittel verschwendet?
Also nach den Ergebnissen unserer Studie, es war ja eine Literaturanalyse von ganz verschiedenen Studien, die in Deutschland zur Verfügung stehen und in anderen europäischen Ländern. Und wir haben sozusagen eine Zusammenschau gemacht von all den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es derzeit gibt. Und da ist das Ergebnis, dass in den privaten Haushalten tatsächlich immer noch am allermeisten weggeschmissen wird, aber dann ganz schnell gefolgt von den sogenannten Großverbrauchern. Das sind die Kantinen, Betriebskantinen, Mensen, Hotels, Gastronomen, bei denen eben auch sehr viel weggeschmissen wird. Und beim Groß- und Einzelhandel und dann folgt dann die Weiterverarbeitung und der Bereich der landwirtschaftlichen Produktion. Von daher ist für uns auch die wichtigste Stellschraube gerade im Bereich des Gewerblichen die Großküchen zum Beispiel, Hotelketten, Gastronomen, weil wir da auch sehr viele schöne Beispiele aus dem Ausland haben, wo man sehen kann, dass wenn man ganz kleine Dinge verändert, eigentlich effektiv Lebensmittelabfälle vermeiden kann. Vielleicht kann ich da gleich reingehen, ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel, wenn man einfach unterschiedliche Portionsgrößen anbietet. Ne? Also es gibt heute oft den Kinderteller oder den Seniorenteller, das ist vielleicht nicht so attraktiv. Manche mögen auch nicht fragen, ob sie denn das nicht aufgegessene mitnehmen könnten. Insofern unser Plädoyer, einfach verschiedenste Portionsgrößen anzubieten, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden.
Was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen Essen wegschmeißen, egal ob es jetzt in ihrem privaten Haushalt ist oder in der Großküche?
Es ist oft das fehlende Wissen, auch die nicht vorhandene Wertschätzung. Also wir in Deutschland, muss man sagen, haben keine große Wertschätzung unseren Lebensmitteln gegenüber. Das ist in anderen Ländern anders, wie zum Beispiel in Italien, Frankreich oder Spanien, wo sehr wohl das Essen sehr viel zählt. Auch dort wird natürlich viel zu viel weggeschmissen. Aber hier in Deutschland zählt dieser Effekt auch noch mit rein, dass eine Wertschätzung gegenüber unseren Lebensmitteln nicht mehr so stark vorhanden ist wie vielleicht damals. Und es ist das fehlende Wissen. Also wenn man Leute befragt, wie viel meint ihr, schmeißt ihr weg so im Laufe des Tages, der Woche, eines Monats, dann ist die eigene Einschätzung immer geringer, weil keiner mag ja gerne wegschmeißen. Es ist ja nicht schön, keiner möchte das gerne, auch der Bäcker nicht, auch der Metzger nicht, auch der Obsthändler nicht. Von daher ist so die eigene Wahrnehmung eigentlich immer niedriger als das, was dann tatsächlich, wenn die Wissenschaft mal reingeht und erfasst, als was als Ergebnis dann dabei rumkommt. Und deswegen ist es auch so ganz, ganz wichtig, dass man Wissenschaftler mehr Zugang verschafft in die Lebensmittelindustrie oder im Bereich der Urproduktion, der landwirtschaftlichen Produktion, dass man wirklich mal Forschungsvorhaben durchführen kann, um valide Daten für Deutschland zu erlangen, weil das ist ein ganz wesentliches Ergebnis auch unserer Studie. Es gibt zwar Daten für Deutschland, aber die sind immer noch sehr, sehr lückenhaft im Vergleich zu anderen Ländern. Und das ist auch wiederum interessant, wenn man sich anguckt, wie viel Lebensmittelabfall gibt es zum Beispiel in den Niederlanden oder Großbritannien oder anderen Ländern der Europäischen Union, dann fällt gerade die Niederlande und Großbritannien ganz besonders schlecht weg, kommt schlecht bei rum, obwohl dies gerade Länder sind, wo es schon ganz lange Kampagnen gibt, um Lebensmittelverschwendung zu verringern. Es läuft dort auf der politischen Ebene viel, viel mehr und es gibt dort viel mehr Forschungs haben. Und das zeigt auch wiederum, je mehr Bewusstsein da ist, je mehr Daten da sind, desto größer ist leider die Abfallmenge, die dann tatsächlich dabei herauskommt. Und von daher denken wir in Deutschland, dass unsere Zahlen noch sehr, sehr konservativ sind, weil wir eben gar nicht für alle Bereiche genügend Daten zur Verfügung haben.
Was läuft denn da an Sachen im politischen und im Forschungsbereich mehr, woran wir uns vielleicht mal ein Beispiel nehmen könnten? Haben Sie da irgendwie konkrete Studien oder konkrete Gesetzesdiskussionen oder sowas?
Ja, in Großbritannien gibt es eine ganze Institution sozusagen, die von staatlicher Seite beauftragt ist, FOREP heißt es, die beauftragt ist von staatlicher Seite, Forschungsvorhaben durchzuführen, Kampagnen durchzuführen und die dann eben wirklich in alle Bereiche mal richtig reingeschaut haben. Sie haben Forschungsvorhaben für private Haushalte durchgeführt und in Tonnen geschaut, aber eben auch für Unternehmen. Und die Schaffung des Bewusstseins bewirkt schon ganz, ganz viel. Das haben wir auch in zahlreichen Beispielen sehen können, wo es zum Beispiel um diese Großküchen geht. Ne? Man hat dann nicht das Bewusstsein, man hat einmal Lebensmittelabfall in der Küche selber, es wird angeliefert, schon mal vorsortiert. Dann gibt es ja Lebensabfälle, wenn man kocht, und dann gibt es die Lebensmittelabfälle bei der Ausgabe, jetzt zum Beispiel im Rahmen eines Buffets oder in Mensen, wenn man das als Aussage hat. Und dann gibt es die ganzen Rückläufe von den Tellern. Und es gibt gar nicht so die Überschau sozusagen in vielen Restaurants oder Kantinen, an welchen Punkten wird eigentlich wie viel weggeschmissen, wie viel kommt weg und wie könnten wir das eigentlich ändern. Und wenn man da reingeht und guckt, in der Küche selber, bei der Anlieferung, bei der Ausgabe, bei den Rückläufen der Teller, was fällt da eigentlich an und was kostet uns das? Es ist auch ein ökonomischer Faktor. Wir kennen Zahlen, dass 1 Kilo Lebensmittelabfall ungefähr 2 Euro sind. Dann summiert sich das relativ schnell auf eine größere Summe. Und das ist ja auch eigentlich ein Anreiz, sollte es für Unternehmen sein, da zu reduzieren, nicht nur aus moralischen und Ressourcenschutzgründen. Aber allein dieser Gang sozusagen zu gucken, warum und weshalb fällt wie viel bei uns im Unternehmen an, bewirkt schon, dass sich Änderungen ergeben und dass man Lebensmittelabfälle verringert.
Und solche Organisationen wie in England gibt es in Deutschland nicht und der WWF könnte das auch nicht übernehmen.
Der WWF könnte das nicht übernehmen, aber was wir fordern ist, dass die Politik hier wirklich sich bewegen sollte. Es gibt interessanterweise seit 2012, also in 2012 wurde es verabschiedet, ein fraktionsübergreifender Antrag tatsächlich von SPD, CDU und den Grünen, die Linke kam dann noch dazu, mit sehr schönen Ideen, ein Appell an die Regierung, dass Lebensmittelabfall ein akutes Thema ist, das behandelt werden sollte. Und in diesem fraktionsübergreifenden Antrag sind viele Ideen und Aktionen drin, die umgesetzt werden sollten. Es war ein Aufruf an die Regierung schon 2012. Es ist ja dann auch was passiert. Die Frau Aigner vom Bundeslandwirtschaftsministerium hat die Kampagne gefahren, zu gut für die Tonne, die aber ganz explizit nur an die Verbraucher gerichtet ist. Und wir wissen bis heute nicht, was die eigentlich bewirkt hat, weil es dazu keine Ergebnisse, keine Evaluierung, kein Monitoring gab. Es ist bekannt, die Anzahl ist bekannt, wie viel Klicks sozusagen, wie viele Menschen auf die Webseite gegangen sind. Aber es ist eben nicht bekannt, was es denn tatsächlich in den Haushalten bewirkt hat. Wie viel Lebensmittelabfall haben wir jetzt in den privaten Haushalten durch die Kampagne zu gut für die Tonne weniger? Also da liegen keinerlei Ergebnisse vor. Und zu gut für die Tonne, wie gesagt, war wirklich nur an die Verbraucher gerichtet und nicht an das Gewerbe. Hier ist noch gar nichts passiert. Und das ist unser Aufruf jetzt vom WWF. Wir haben da jetzt eine Petition gestartet, zusammen auch mit anderen Organisationen, und möchten die Politiker aufrufen, diesen schönen Antrag von 2012 aus der Schublade zu holen und eine nationale Strategie in die Wege zu leiten, mit ganz eng gesetzten Zeitfenstern, mit Arbeitsplänen, mit Aufteilung für die spezifischen Branchen. Was kann man eigentlich pro Branche tun? Das ist wichtig. Ein Bäcker hat ja ganz andere Handlungsoptionen als ein Händler. Aber dass man da eben Handlungsleitfäden erarbeitet, gute fachliche Praxis, was ist eigentlich möglich, in welchen Bereichen und wie kann man das schaffen, dort Lebensmittelabfälle zu vermeiden? Das fordern wir von der Regierung. Und sie hat ja ein sehr ambitioniertes Ziel. Bis 2020, das ist im Prinzip übermorgen, ist es das Ziel der Bundesregierung, Lebensmittelabfall auf 50% zu reduzieren. Ein sehr ambitioniertes Ziel und wir sehen überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, wenn wir nicht ausreichend Daten haben und wenn es eigentlich überhaupt keine Strategie gibt, wie das erreicht werden soll.
Sie haben vorhin gesagt, dass eigentlich niemand gern Lebensmittel wegschmeißt, dass das eigentlich keiner will. Und ich habe mich im Vorfeld schon gefragt, wenn wir vielleicht mal die Müllabfuhr außen vor lassen, wem nützt es eigentlich, dass Lebensmittel verschwendet werden? Profitiert da eigentlich auch irgendwer davon?
Lebensmittel sind halt für viele sehr billig. Also für die Wirtschaft ist es kein richtiger Faktor oft, so dass da nicht ordentlich gewirtschaftet wird mit dem Lebensmittel, was man zur Verfügung hat. Es wird im Vorfeld viel aussortiert, jetzt im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion. Die Landwirte haben ja sehr wohl Interesse, dass sie das, was sie produzieren, auch verkaufen als Lebensmittel und sie bekommen es aber oft nicht abgenommen, weil eben die Größe nicht stimmt, die Form nicht stimmt, die Konsistenz nicht stimmt und dann stehen sie mit ihren Produkten da und haben keinen zweiten Vertriebsweg und dann bleibt eben die Kartoffel oft als Gründüngung, sogenannte Gründüngung auf dem Acker. Oder geht in die Biogasanlage oder wird an Tiere verfüttert. Das ist für die Landwirte nicht das, was sie wollten und auch aus unserer Sicht natürlich nicht das, was wie es sein sollte. Aber Ihre Frage war ja auch, wer ein wirtschaftliches Interesse daran hätte, ne?
Genau, ja. Wer davon eigentlich, also ob es jemanden gibt, der davon profitiert?
Profitiert eventuell die Energiewirtschaft, weil schon die Nachfrage danach ist, dass man Rohstoffe braucht, um Biogasanlagen zu füttern zum Beispiel. Daraus haben sich Wege entwickelt, wo Unternehmen natürlich auch ihren Profit schlagen können, wo wir sagen, Biogasanlagen sind sinnvoll, aber eben tatsächlich für Abfälle, aber nicht für Lebensmittel, die man ja eigentlich hätte noch essen können, die von der Qualität gut sind, aber nur aussortiert worden sind, weil sie eben bestimmten Normen, die wir heute haben, denen nicht entsprechen.
Was schockiert Sie an Ihrer Studie eigentlich am meisten und was gibt Ihnen am meisten Hoffnung, dass alles doch wieder besser werden kann?
Wir haben ja die erste Studie schon 2012, glaube ich, rausgebracht mit den Tonnen für die Tonne. Da hatten wir nur die Verbraucher im Visier, noch nicht die gesamte Wertschöpfungskette. Und seitdem bin ich nach wie vor geschockt, weil ich denke, es sind wertvolle Lebensmittel, die wir anbauen und wir verschwenden tatsächlich im ganz großen Maßstab Ressourcen. Und es geht ja immer darum, Ackerfläche ist sehr knapp. Es ist heute weltweit, die heute weltweit zur Verfügung stehende Ackerfläche ist heute schon knapp, ist von Degradierung bedroht, von Erosion, von Wüstenbildung etc. etc. Wo ja immer die Frage ist, wie ernähren wir denn in Zukunft die Menschheit? Das sind ja ganz viele Diskussionen, die darum herumlaufen, wo es darum geht, sollen wir intensivieren, sollen wir die landwirtschaftlichen Flächen ausweiten und so weiter und so fort. Aber eben nicht betrachtet wird, wie viel schmeißen wir eigentlich schon im Vorfeld weg. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, die Ergebnisse zu sehen, dass wir eben, das haben wir ja ausgerechnet, auch in dieser Studie, umgerechnet 2,6 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Das ist im Prinzip genau die Größe von Mecklenburg-Vorpommern plus das Saarland, dass wir diese gesamte Fläche von diesen beiden Ländern bewirtschaften, um alles, was wir davon ernten, eigentlich irgendwann im Laufe der Wertschöpfungskette in die Tonne zu schmeißen. Und da denke ich auch ganz persönlich, das kann gar nicht sein und das kann ich meinen Kindern so nicht später rechtfertigen, wie wir eigentlich mit unseren Ressourcen umgegangen sind.
Ja, der Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern und Saarland ist auf jeden Fall ein recht heftiger. Trotzdem nochmal auf den zweiten Teil der Frage nochmal zurückzukommen. Gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, da haben Sie Hoffnung, das ist irgendwie eine Entwicklung? Sie haben ja jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie schon mal 2012 so eine ähnliche Studie gemacht haben. Die hatte ja damals noch den Titel Tonnen für die Tonne. Gibt es da irgendwie eine Entwicklung, wo Sie sagen, da geht's bergauf eher als bergab?
Ja, doch in ganz verschiedenen Bereichen. Also wir sehen auch im politischen Raum, dass sich da viel bewegt. Auch unsere Petition ist da sehr gut aufgenommen worden. Es gibt ja Parteien, die sich dafür einsetzen. und ja, hier Bewegungen haben möchten, die das sehr unterstützen, dass hier eine nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung in die Wege geleitet werden sollten. Also von Seiten der Politik habe ich da Hoffnung. Ich habe aber auch Hoffnung auf der Seite von der Wirtschaft, von den Unternehmen. Wir haben eine sehr schöne Initiative mit verschiedensten Organisationen, die heißt Genießt uns, gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Und da haben wir fast 30 Unternehmen, die sich schon sehr engagieren, Lebensmittelabfälle zu vermeiden, angefangen eben von Bäckern, von Landwirten, von Supermärkten, die schon unter den heutigen Rahmenbedingungen versuchen, das Beste draus zu machen. Und das sind wunderbare Beispiele, die geben sehr viel Mut. Ja, und ich denke, je mehr man darüber spricht und je mehr sich jeder Einzelne bewusst macht, was er machen kann und wie er unterstützen kann und dass es wirklich effektiver Ressourcenschutz und Klimaschutz ist, hoffe ich auch, dass in Zukunft die Wertschätzung der Lebensmittel auch in den Privathaushalten durchaus wieder gesteigert werden kann.
Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, wie Sie eigentlich auf die Ergebnisse Ihrer Studie kommen. Ich glaube, das Stichwort da war literarische Analyse. Und ich habe mir auch im Vorfeld vorgestellt, dass Sie wohl kaum einen Aufpasser an jede Mülltonne in Deutschland gestellt haben werden. Aber können Sie vielleicht nochmal konkreter sagen, wie Sie vorgegangen sind, um zu den Ergebnissen Ihrer Studie zu kommen?
Ja, es war eine Meta-Analyse, das ist richtig. Wir haben geguckt, welche Studien gibt es derzeit in Deutschland, mit welchen Ergebnissen pro Teil der Wertschöpfungskette, also welche Ergebnisse gibt es für den Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, welchen für die Weiterverarbeitung, für den Handel, für die Großverbraucher und für die Privathaushalte, haben das alles zusammengeführt. Und da, wo eben sehr große Lücken auch noch waren für den Bereich Deutschland, haben wir geguckt, wie sieht es mit anderen europäischen Ländern aus und wie kann man diese Daten, die dort vorliegen, übertragen auf unsere Situation, weil jetzt in Frankreich ja zum Beispiel oder Großbritannien das wirtschaftliche Gefüge im Grunde genommen ja dasselbe sind und auch das Konsumentenverhalten. Also da kann man schon einiges übertragen. Und so haben wir versucht, die gesamte Kette möglichst valide abzubilden. Aber man muss immer sagen, wir sagen ja selber, es ist eben einfach noch zu lückenhaft. Es sind jetzt die ersten Daten und Schlüsse, die wir ziehen können. Mit der Annahme, dass wenn wir näher reingehen können, wenn wir mehr valide Daten zur Verfügung haben, dass wahrscheinlich die 18 Millionen Tonnen, die ja so schon erschreckend genug sind, eigentlich nach oben gehen. Um ein Beispiel zu nennen, also es gibt in Großbritannien Untersuchungen eben mit dem ganzen Obst und Gemüse, ob es überhaupt nach der Ernte in die Wertschöpfungskette hineinkommt, sprich in die Weiterverarbeitung oder in den Handel. Und da gibt es Ergebnisse für Obst und Gemüse, dass rund um 30% überhaupt nicht Eingang in die Wertschöpfungskette finden, sondern auf dem Feld liegen bleiben oder in die Biogasanlage gehen oder als Tierfutter verwendet wird. 30% ist eine unglaublich hohe Zahl. Wir haben nur Einzeldaten in Deutschland. Da gibt es aber auch so ähnliche Größenordnungen. 30% der Möhren bleiben zum Beispiel liegen oder gehen in die Tierfütterung und gehen gar nicht in die Verarbeitung, weil sie vielleicht zweibeinig sind, zu krumm, zu klein, was auch immer. Und bei den Äpfeln sind es zum Beispiel 10%. Und weil wir gesagt haben, dass diese Daten tatsächlich noch zu lückenhaft sind, haben wir das gar nicht in die Studie mit einbezogen. Das ist aber eine hohe Summe. Also da kann man schon davon ausgehen, dass die 18 Millionen Tonnen auf jeden Fall nochmal sich wesentlich erhöhen werden, wenn man das auch noch berücksichtigen würde, wie viel eigentlich auf dem Feld liegen bleibt.
Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, wie das in Großbritannien so aussieht und festgestellt, dass die in puncto Lebensmittelverschwendung nicht ganz so, ich sag jetzt mal, doof aufgestellt sind wie wir in Deutschland hier. Aber in Ihrer Studie, das große Wegschmeißen, da ging es ja hauptsächlich im Fokus auch um Deutschland und um die Situation in Deutschland. Können Sie Aussagen darüber treffen, wie wir in Deutschland so etwas allgemeiner im internationalen Vergleich liegen in puncto Lebensmittelverschwendung?
Also jetzt, wenn man die Daten sich anschaut, ist das das Mittelfeld. Wir sind nicht besonders gut und wir sind aber auch nicht besonders schlecht. Jetzt, was die Summe der Lebensmittelabfälle anbelangt, meinen Sie, nicht wahr?
Ja, die Summe der Lebensmittelabfälle oder auch die politischen Bestrebungen, daran was zu ändern.
Die politischen Bestrebungen im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Es gibt es zu gut für die Tonne und es gibt die Reste-Äpfel, was man aus Resten am besten kochen kann. Die ist sehr, sehr gut von dem Bundeslandwirtschaftsministerium, aber es passiert noch viel zu wenig. Wir sehen da noch keinen Druck, der da durch die Wirtschaft geht. Viele Unternehmen würden gerne was tun, also das kriegen wir auch über die Initiative Genießt uns mit, sagen aber, solange das keinen politischen Rahmen gibt, trauen sie sich auch nicht raus. Und das ist auch eigentlich nachvollziehbar, wenn jetzt eine Hotelkette sagt, wir öffnen jetzt Tür und Tor für die Wissenschaft, die können jetzt mal gucken, wie viel Lebensmittelabfälle eigentlich bei uns anfallen und dann arbeiten wir Maßnahmen aus, dann ist die Presse sofort da und zeigt mit dem Finger auf das entsprechende Unternehmen. Aber bei euch ist ja so überhaupt was angefallen, das ist ja ein Skandal. Das ist die Angst der Unternehmen. Und von daher die Forderung auch von Seiten der Unternehmen oft, schafft einen Gesamtrahmen, wo alle Unternehmen sich drin bewegen und gemeinsam bewegen. Und das ist das, was wir mit der nationalen Strategie auch fordern, dass es da einen runden Tisch gibt, wo alle Beteiligten tatsächlich in die Pflicht genommen werden und, wie gesagt, eben Handlungsleitfäden erarbeitet werden und Ziele vereinbart werden, wie wir das Ziel, diese 50% in nunmehr 5 Jahren erreichen wollen.
Wir haben jetzt schon sehr viel über die internationale Ebene gesprochen und über Politik. Ich würde es gerne mal ein bisschen runterbrechen. Mhm. Ich könnte jetzt ganz allgemein die Frage stellen, was man als Einzelperson oder vielleicht sogar als Gruppe tun kann, um den Entwicklungen entgegenzuwirken. Ich möchte es aber mal anders angehen. Sie haben jetzt sicherlich einige Zeit an Ihrer Studie gesessen und ich vermute mal, dass das nicht Ihr erster Berührungspunkt mit der Thematik war, beziehungsweise ich weiß es ja auch. Sie haben diese Studie, also eine ähnliche Studie, schon 2012 gemacht. Das heißt, wenn überhaupt jemand, dann sind ja wohl Sie für die Problematik sensibilisiert. Was tun Sie denn privat oder im Verbund mit Ihren Freunden und Kollegen ganz konkret in Ihrem Leben, um den Entwicklungen entgegenzuwirken?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also es hat auf jeden Fall mich selber sehr an die Nase fassen lassen und es ist dann auch nicht vom einen Tag auf den anderen, konnte ich das auch nicht umstellen. Ich habe eine Familie mit 2 Kindern und wir haben ganz oft besucht. Mein Mann kommt aus Ecuador, da kommt dann der ein oder andere auch für längere Zeit zu uns ins Haus. Es ist eben ein sehr offenes Haus und denn tatsächlich zu gucken, wie koordinieren wir das wirklich am besten, wer kauft was ein und nicht, dass alle 3 dann Brötchen kaufen, dann hat man einen Riesenstapel an Brötchen und guckt, was man damit machen kann. Der eigene Blick in den Kühlschrank, das habe ich auch wirklich gelernt, dass das verändert werden muss in unserer Familie, dass man da guckt, was muss ich zuerst essen und verkochen und nicht das, was ich eben gerade gekauft habe und eigentlich viel mehr Appetit drauf habe. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, würde ich jetzt mal so sagen, den wir uns angenommen haben. Denn mit der Nachbarschaft, das hat eigentlich auch sehr schon funktioniert, wenn wir ins Wochenende fahren oder mal in den Urlaub und wir haben einfach noch zu viel zu Hause, dass wir das bei den Nachbarn verteilen und das kommt jetzt eigentlich auch zurück. Also wenn die Nachbarn jetzt Aufläufe machen und schaffen es nicht oder haben eh zu viel gemacht, dass sie bei uns an die Tür klopfen und fragen, habt ihr schon Abendbrot gekocht oder habt ihr Lust auf Auflauf? Wenn man es anfängt zu leben, kommt dann viel zurück. Das fand ich total schön. Und natürlich auch die Kinder sensibilisiert, dass noch mehr berücksichtigt wird, was wollt ihr eigentlich in der Brotbox haben, damit dann die Brotbox nicht voll zurückkommt. Es sind so ganz viele kleine Dinge, die man aber so in der Gesamtschau erstmal im Blick haben muss. Und der Alltag ist ja der Alltag, dann ist man mal eingeladen hier und flexibel da, dass man aber trotzdem sich bemüht, tatsächlich immer das zu nehmen, was als erstes weg muss und nicht zu viel einzukaufen. Also auch planvoller einkaufen. Also es klingt sehr simpel und vielleicht auch so ein Ratschlag, den viele vielleicht nicht so gerne hören. Aber es ist doch hilfreich, dass man sich tatsächlich eine Liste macht, was ist eigentlich noch zu Hause und was brauche ich wirklich und sich da nicht so verführen lässt. Und die Lagerung, also Lagerung tatsächlich von Lebensmitteln, dass man das auch immer im Blick hat.
Sie haben gerade schon das Wort Bemühen verwendet. Bemühen steht ja immer so ein bisschen für, ja, es ist so ein leichter Krampf dabei. Wie ist das denn für Sie? Fühlt sich das gut an oder ist das eher sowas, wo Sie sich dazu zwingen müssen?
Also es ist bestimmt durchaus beides gewesen, weil mein Mann kocht sehr gut. Ich koche jetzt mittlerweile auch sehr gut, glaube ich. Aber es war am Anfang für mich, ist es mir nicht in die Hände gefallen, zu gucken, was zauber ich da jetzt draus. Mittlerweile ist es weniger ein Bemühen, sondern mehr Spaß, wo ich dann aber auch denke, es ist eben auch erstmal ein Lernprozess, dass man guckt, was macht man denn aus den Sachen, die man da noch hat. Und dann bringt es irgendwann Spaß. Aber ich kann nicht sagen, dass es von Anbeginn so war. Ich musste da erstmal hinkommen und das lernen, wie ich mit den einzelnen Lebensmitteln umzugehen habe und was ich alles zaubern kann. Und dann ist es aber auch richtig schön. Und die Kinder zum Beispiel, dass man jetzt eben, wenn man da noch Äpfel und Obst hat, die nicht mehr so gut aussehen, einen leckeren Kompott macht mit Sahne, das finden sie großartig. Das haben sie mittlerweile auch total verinnerlicht. Wenn der Pablo, also mein Sohn, da jetzt eine braune Banane sieht, dann da machen wir jetzt doch Milchshake draus, oder Mama? Also so, dann ist es eben Spaß. Mhm. Aber es war nicht durchgängig so. Mhm.
Wir biegen jetzt mit dem Gespräch so langsam mal in die Zielgerade ein. Sie haben als prominentes Gesicht für Ihre Studie und auch, glaube ich, für die gesamte Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung Christian Rach gewonnen. Und der schreibt in seinem Vorwort zur Studie folgenden Satz. Die vorliegende Studie zeigt auf, wie wir durch einen sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln in erheblichem Ausmaße Ressourcen sparen und zum Klimaschutz beitragen können. Und das klingt zwar auf der einen Seite supi und ich kann Ihnen auch dazu nur gratulieren, dass die optische Aufmachung Ihrer Studie, dass ich die sehr gelungen finde, aber dennoch würde ich sagen, machen wir uns nichts vor, kaum jemand wird diese Studie wirklich lesen, weil sie dann eben doch abstrakt ist und wissenschaftlich und was halt Studien so an sich haben. Haben Sie Strategien oder Ideen, wie man die Ergebnisse und Ratschläge der Studie vielleicht praxisnäher aufbereiten und vermitteln kann, sodass der, ich sag mal, geneigte Weltverbesserer sich nicht durch ein Pamphlet an Zahlen, Daten und Fakten wühlen muss?
Ja, das haben wir sicherlich. Ich meine, mit der Studie an sich, wir wollten die Politik aufrütteln. Das war das vornehmliche Ziel der Studie tatsächlich. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Aber wir denken natürlich auch an den Einzelnen. Und wir haben mit unserer sehr schönen Kampagne I'm Nature jetzt sehr viele Aktivitäten rund um das Thema gestartet, um das fassbar zu machen, mit Aufgaben, mit Spielen, mit Tipps und Tricks, wo sich der Einzelne bei I'm Nature eben angucken kann, was kann ich eigentlich als Einzelner tun und was sind so die kleinen und großen Herausforderungen, die ich mir stellen könnte. Also da haben wir so ganz verschiedene Fragen und Antworten und Aktivitäten zusammengespielt, wo sich jeder Einzelne ausprobieren kann. Und wir haben eben in unserer, wie gesagt, Initiative Genießt uns ja auch die Beispiele mit den Unternehmen, die man sich auch anschauen kann und sehen kann, was man heute als Kleinstunternehmen oder als mittleres Unternehmen alles Schönes machen kann, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Und vielleicht als letzten Punkt, wir haben jetzt am Samstag ein sehr großes Event vor Augen, vor dem Berliner Hauptbahnhof, das Essensretter Brunch. Es beginnt um 10, 11 Uhr, wo wir 5000 Leute verköstigen wollen mit aussortierten Obst und Gemüse, wo alle sehr gerne eingeladen sind. Wir werden morgen schon auf einen Hof fahren und Kirschen pflücken, weil der Betrieb selber das gar nicht mehr leisten kann und auch nicht verkaufen kann. Deswegen fahren viele dahin und pflücken ganz, ganz viele Kirschen, die am Samstag gerne mit uns zusammen eingekocht und zu Marmelade verarbeitet werden können. Und ansonsten haben wir eben Brot und Gebäck vom Vortag und sonstiges Aussortiertes und machen daraus ein ganz leckeres Brunch vor dem Hauptbahnhof am Samstag.
Gibt es jetzt abschließend noch etwas, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber zum Thema unbedingt noch loswerden möchten?
Vielleicht wirklich den Appell, Lebensmittel wieder wertzuschätzen. Das haben Sie verdient.